guten Abend. Grüß Gott und schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Abend des Frauentages, zu unserem Frauenabend sozusagen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dieses Angebot angenommen habt. Und wir haben gesehen, dass hier einige Verdächtige sind, die heute Vormittag auch schon da waren. Sehr schön, also die Chiemsee-Fraktion zur Linken. Okay, ja, schön, dass ihr alle hergefunden habt, dass ihr gesund angekommen seid. Wir dürfen uns auf einen schönen Abend freuen. Ganz besonders danke ich dem Tom oben, der streamt. Vielen Dank und ich begrüße ganz herzlich alle, die von zu Hause aus mitschauen und mit dabei sind. Danke, dass ihr mit dabei seid. Dann darf ich heute begrüßen Heike Malisik. Sie wird den Abend gestalten mit dem Thema Trau dich, glücklich zu sein. Wir freuen uns auf einen Abend mit dir, Heike. Bitte.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier in der Kirche zu sein. Eben, es hat mir schon sehr gut heute Morgen beim Frauenfrühstück gefallen. Und da jetzt doch auch einige da sind, die heute Morgen nicht dabei gewesen sind und habe jetzt mitgekriegt, dass es heute einen Livestream gibt, dann vielleicht auch an diejenigen am Livestream, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Heike Malisik. Du hast es super heute ausgesprochen. Ganz gut. Genau, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet seit 34 Jahren und fünffache Mutter. Und ich bin eine der Herausgeberinnen von dem Abnehmkonzept Lebe leichter, was ich zusammen mit der Beate Nordstrand entwickelt habe. Wir haben jetzt letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum gehabt und wir haben den Kurs Body, Spirit, Soul herausgebracht. Das ist ein Kurs, da geht es darum, um die Ganzheitlichkeit. Das ist ein Kurs für Frauen, bei der sie lernen, gut für Körper, Geist und Seele zu achten. Ich wohne in Oberkirch, das ist an der Badischen Weinstraße, so mitten in den Obstplantagen und den Weinbergen, da wo es so 5-6 Grad wärmer ist als hier. Auch schön, aber einen See haben wir nicht. Ansonsten ist bei uns auch sehr, sehr schön, direkt in der Nähe von Straßburg. 5 Stunden habe ich gebraucht, bis ich hier war. Aber da ich heute Morgen gesprochen habe, heute Abend und auch morgen früh nochmal predigen darf, hat sich das richtig gelohnt. Genau, ich habe so gedacht, ich starte mit einem kleinen Impuls aus unserem Impulsbuch Body, Spirit, Soul, weil es passt so sehr zu diesen Themen, die ihr euch auch als Frauenteam ausgedacht habt oder wofür euch entschieden habt. Und zwar steht da heute am 12. März Dein Denken lenken. Aus Matthäus 6, Vers 31, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da. Diese Zeilen stammen zwar aus einem Schlager, aber wie oft haben wir genau das erlebt? Wir sind mit einem Kopf voller Sorgen ins Bett gegangen, haben uns die Nacht mit ihnen herumgewälzt und wenn wir am nächsten Morgen aufwachen, stehen sie sofort spalier und würden uns am liebsten auch den neuen Tag wieder vermiesen. Hör auf, dir Sorgen zu machen, klare Ansage, ein befreiendes Konzept. Du sollst dein Denken lenken. Sortier mal, was macht dir Sorgen? Was musst du wirklich? Für was bist du verantwortlich? Was darf auf gar keinen Fall passieren? Schreib doch das ruhig mal auf. Probleme, die dich echt belasten, darfst du durch ein einfaches Gebet bei Gott abgeben. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Den Rest lass ziehen. Bei mir funktioniert das am besten, indem ich ein Danklied singe, denn ich kann nicht gleichzeitig Gott loben und mir Sorgen machen. Sorgen raus aus dem Kopf, Dankbarkeit und Vertrauen rein. Du bist geliebt und stehst unter Gottes persönlichen Schutz. Ich finde, es passt richtig gut zu diesem Thema heute. Ihr habt euch ein ziemlich herausforderndes Thema für diese momentane Zeit ausgesucht. Trau dich, glücklich zu sein. Die Pandemie ist noch nicht mal ganz vorbei. 2 Jahre stecken wir in dieser für uns absolut krassen Situation. Wir hatten letztes Jahr eine extreme Flutwasserkatastrophe, von der sich viele noch nicht erholt haben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war mit meinem Mann zusammen für eine Woche im Ahrtal. Wir haben dort ganz praktisch mitgeholfen. Und es ist wirklich verheerend, was da passiert ist und wie die Menschen, was sie dort alles verloren haben und wie sie da jetzt leben. Dann gab es letztes Jahr die Bomben über Israel und jeder Christ macht sich sofort immer auch Gedanken, wenn es in Israel irgendwie Krieg gibt. Dann die Situation in Afghanistan, wir haben das kaum verdaut und jetzt ist Krieg in Europa, direkt vor unserer Haustüre und wir machen uns Gedanken über steigende Spritpreise. Mein Mann hat am Sonntag für 2,01 € getankt. Und ich habe gesagt, sag mal, hast du noch mal alle Tassen im Schrank? Du kannst doch nicht für über 2 € Diesel tanken. Jo, als wir hierher gefahren sind, musste ich tanken 2,42 €. Und da frage ich mich, und wenn ich jetzt vor allen Dingen sehe, ich meine, wir jammern hier über Spritpreise, die Menschen in der Ukraine, die haben wirkliche Probleme. Das ist wirklich was, wirklich schlimm, was da gerade abgeht. Und ich frage mich, traue ich mich da, glücklich zu sein? Habe ich da überhaupt eine Berechtigung, glücklich zu sein? Ist es überhaupt gerade angebracht, glücklich zu sein? Und ich war letzte Woche mit meinem Mann spazieren und die Vegetation bei uns ist ein kleines bisschen weiter schon, weil es einfach auch immer ein bisschen wärmer bei uns ist und die Krokusse stehen schon richtig voll in der Blüte und ich gucke mir das an und die Forsythien, die sind in der vollen Blüte, bei uns ist also ganz viel schon am Blühen und ich habe so gedacht, das ist echt krass, die Natur stört sich überhaupt nicht an unseren Umständen. Die Natur, der Natur ist es egal und es beeindruckt sie überhaupt gar nicht und die Vegetation geht einfach weiter und die Welt dreht sich auch weiter, obwohl Krieg herrscht, obwohl wir eigentlich denken müssten, ja sag mal, müsste nicht die Welt eigentlich stehen bleiben? Ich habe euch heute Morgen für diejenigen, die heute Morgen da gewesen sind, die haben das mitbekommen, dass wir durch einen Unfall unseren zweiten Sohn verloren haben und dann frage ich mich, kann ich denn eigentlich glücklich sein? Und ich weiß, als unser Julian gestorben ist und ich war einkaufen und dann habe ich mir die Menschen angeguckt, die ganz normal ihre Sachen in ihren Einkaufswagen reingelegt haben, habe so gedacht, begreift ihr das nicht, dass jemand fehlt? Merkt es keiner? Müsste nicht die Welt eigentlich stehen bleiben? Und darf ich eigentlich in so einer herausfordernden Situation, wie sie jetzt gerade ist, glücklich sein? Global gesehen? Und heute vielleicht ein kleines bisschen persönlich gesehen. Trau dich, glücklich zu sein. Was denkst du? Sind Christen glücklicher als Nichtchristen? Ich kenne Menschen, die sind nicht gläubig, aber absolut glücklich und ausgeglichen. Und ich kenne Christen, die sind kreuzunglücklich und stolpern von einer Herausforderung in die nächste. Und ich frage mich, woran kann denn das liegen? Sind Menschen, die ein glückliches Elternhaus hatten, sind die glücklicher? Auch darüber habe ich heute Morgen schon gesprochen. Ja, ich komme aus einem nicht ganz so glücklichen Elternhaus und habe ganz, ganz viel in das Buch Trau dich geschrieben und ein Kapitel heißt ja Trau dich glücklich zu sein, also viel von dem, was ich heute erzähle, findet ihr auch in dem Buch und ich plaudere da ein kleines bisschen auch aus dem Nähkästchen, allerdings immer doch auch in einem etwas geschützten Rahmen. Mein Vater ist krankhaft narzisstisch gewesen und es war bei uns nie zu Hause einfach. Ich möchte nicht so sehr viel über meine Eltern erzählen, weil es gibt da dieses Gebot, ehre Vater und Mutter, auf das du ein langes Leben hast. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man nicht zu sehr in der Öffentlichkeit Dinge ausbreitet. Das geht ja auch andere vielleicht gar nichts an, aber vielleicht glaubt ihr es mir einfach, dass es nicht einfach gewesen ist bei uns zu Hause. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen ins Buch reingeschrieben, ein paar von den Umständen mit reingeschrieben. Aber ich glaube, ich bin auch glücklich, wenn meine Kinder mal kein Buch schreiben und alles aufschreiben, wo ich nicht so toll gewesen bin. Ja, oder? Ja, so von daher, das ist immer so eine Sache. Und was ich so krass finde, ich habe tatsächlich einiges in meiner Kindheit erlebt. Und eins der größten Wunder, die ich wirklich in meinem Leben erlebt habe, und ich habe einige Wunder erlebt, das ist, dass ich trotz meiner Vergangenheit so normal geworden bin. Also ich hoffe, dass ich einigermaßen normal bin, weil ich das so krass finde. Die Ehe meiner Eltern ist geschieden. Die Ehe meiner Eltern mütterlicherseits ist auch geschieden. Die Ehe meiner Eltern väterlicherseits ist auch geschieden. Die Ehe der Eltern meines Mannes ist auch geschieden. Und die Ehe der Eltern meiner Schwiegermutter ist auch geschieden. Wie krass ist das denn? Und wir sind jetzt 34 Jahre verheiratet. Wir sind glücklich verheiratet. Wer morgen in den Gottesdienst kommt, der lernt meinen Mann auch kennen. Der ist cool. Genau. Und mit Höhen und Tiefen natürlich. Ja, es war nicht immer nur toll. Ja, so wie das ganz normal ist in einer Ehebeziehung. Aber das ist etwas, was ich krass finde, dass ich mein Leben anschaue und so eine große Dankbarkeit habe und denke, wie krass ist das, dass ich doch so normal geworden bin, obwohl ich das erlebt habe, was ich erleben habe. Und ich habe das hier aufgeschrieben, weil eben gerade am Anfang von dem Kapitel, also wie wir das Buch anfangen, die Beate Nordstrand und ich, wir haben beide hier unsere Kindheitsgeschichte aufgeschrieben und ich ende damit. Für mich ist es eins der größten Wunder, wie ich mich trotz meiner schwierigen Vergangenheit entwickelt habe. Wie ich alte, festgefahrene Erfahrungen, Charakterzüge und Generationsentwicklungen durchbrechen konnte und ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führe. Ich erzähle euch darum meine Geschichte. Es ist definitiv wahr, dass deine Kindheit über deine Persönlichkeitsentwicklung mitentscheidet. Aber das heißt nicht, dass du nicht jederzeit die Möglichkeit hast, deinem Leben eine Wende zu geben. Es gibt Menschen, die aus den schwierigsten Verhältnissen kommen und ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben führen und andere wiederum, bei denen alles nach Plan lief, die ein gutes Elternhaus hatten, Freunde an jeder Hand, umhegt und gepflegt wurden und die doch ihr Leben an die Wand fahren. Mutig zu sein ist eine Entscheidung und Angst zu haben gehört dazu. Und am Ende zählt nicht, woher du kommst, sondern wohin du gehst. Oder wie C.S. Lewis erschrieb, du kannst nicht zurück an den Anfang. Du kannst den Anfang nicht ändern, aber du kannst da beginnen, wo du bist und du kannst das Ende ändern. Und das ist so eine Wahrheit, auch in meinem Leben immer wieder geworden zu erkennen, ich kann in der Vergangenheit nichts ändern. Ich kann mich auf den Kopf stellen, aber ich kann es nicht ändern. Ja? Also versuche ich möglichst das Beste aus meiner Situation zu machen. Macht Gesundheit glücklich? Ja. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Den Spruch, den kennt ihr bestimmt. Und das ist so die Frage, ist das so? Das heißt natürlich, wenn du ständig Rückenbeschwerden hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du Allergien hast, wenn du an Übergewicht leidest oder irgendwelche Krankheiten haben, natürlich macht uns das zu schaffen. Und ich bin Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement, 24 Jahre jetzt, und ich habe Tausende von Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht unterstützt. Und ja, die machen ein Freudentänzchen, wenn sie 10 bis 20 Kilo abgenommen haben. Ja, das fühlt sich natürlich auch super an. Und es fühlt sich super an, wenn du fit bist wie ein Turnschuh. Ja, und es fühlt sich super an, wenn dein Arzt dir bescheinigt, dass alle Gesundheitsparameter auf gut stehen. Ja, das ist natürlich super. Aber Nur weil du schlank und fit bist, lebst du nicht in einer heileren Welt. Und auch wenn du schlank bist, musst du dich bemühen, dein Gewicht zu halten. Das müssen nämlich auch die Schlanken. Und du musst trotzdem auf deine Gesundheit achten. Und ich sage das immer meinen Teilnehmern, das ist immer so ein bisschen lustig, wenn die bei mir im Lebe-Leichter-Programm sind, die dürfen dreimal am Tag essen, einen Teller voll mit dem, was ihnen schmeckt, müssen zwischen den Mahlzeiten eine Pause halten. Und da gibt es noch so ein paar andere Regeln. Und dann sage ich immer, weißt du, wenn du dann schlank bist, dann isst du genauso weiter wie vorher. Also keiner von euch braucht zu sagen, ich armes Hascherl, ich darf ja nur dreimal am Tag essen und muss nach einem Teller aufhören. Weil auch Schlanke müssen ja darauf achten, ihr Gewicht zu halten. Wenn die einfach essen würden, wie sie wollten, würden sie auch wieder zunehmen. Ja? Das heißt, bist du automatisch glücklicher, nur weil du schlank bist? Und Schlanke haben auch Bad Hair Days und Regenwetter und stehen im Stau und müssen putzen und aufräumen und sparen. Ja. Ich habe heute Morgen ja schon erklärt, welche Rolle die Ganzheitlichkeit, also so das Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele spielt. Aber es ist tatsächlich so, es gibt kranke Menschen und ich kenne kranke Menschen und die sind trotzdem glücklich. Die können zwar nicht alles tun, aber es können Gesunde auch nicht oder tun es vielleicht auch nicht. Und wenn in meinem Kurs jemand sagt, ich vertrage keinen Brokkoli, ja, dann sage ich ihm, dann iss halt Rosenkohl. Wir lenken unseren Fokus oft immer auf das, auf unser Defizit, auf das, was nicht geht, anstatt zu sagen, ja, was geht. Ja, wenn jemand in meinem Kurs sagt, ich kann nicht laufen gehen, weil ich habe Fersensporn, dann sage ich, ja, dann geh halt schwimmen oder fahr Fahrrad. Und dann mache ich mit denen immer Hockergymnastik. Und das können die alle. Wisst ihr, was ich meine? Hey, Fokus lenken auf das, was geht, ist ein Schlüssel, glücklich zu sein. Also tatsächlich, auf was lenke ich meinen Blick? Ich sage immer, jeder hat was und jeder hat was nicht. Der eine, der hat vielleicht dickere Haare als ich, aber der muss sich auch jeden Tag seine Beine rasieren. Muss ich nicht. Jeder hat was und jeder hat was nicht. Ja? Der eine, der kann vielleicht gut auf einer Bühne stehen und Vorträge halten und der nächste kann vielleicht gut singen und der andere, der kann vielleicht so gut dekorieren. Gibt es mal einen Applaus für die Dekodamen hier in diesem Raum? Jeder hat was und jeder hat was nicht und jeder kann was und jeder kann was nicht. Macht Geld und Besitz glücklich? Ihr Lieben, ich kenne beides. Ich hatte mal richtig, richtig wenig Geld und auch richtig viel. Und auch das ist eine Entscheidung, glücklich zu sein mit dem, was du hast. Selbst Paulus hat das gesagt, ich kenne alles, ich kenne solche und solche Situationen. Und wenn du viel Besitz und viel Geld hast, macht das nämlich auch Sorgen, weil du dich um deinen ganzen Besitz kümmern musst. Das heißt nicht automatisch, dass diejenigen, die viel Geld und viel Besitz haben, dass die glücklicher sind. Ich kann mich erinnern, wir sind in der glücklichen Lage, ein Ferienhaus auf Sardinien zu haben. Und das hört sich jetzt an, dass jeder denkt, ja, echt jetzt krass, die haben ein Haus auf Sardinien, aber wer das Buch Trau dich gelesen hat, der weiß, wie es überhaupt dazu gekommen ist und dass es echt eine Bruchbude gewesen ist und dass wir über viele, viele, viele Jahre auf Baustelle gelebt haben. Und so hätten viele keinen Urlaub gemacht mit vier kleinen Kindern. Ich glaube nicht, ja. Und ich kann mich aber wirklich erinnern an viel Zeit, die wir mit den Kindern verbracht haben. Wir haben nie irgendwelchen Urlaub in Hotels gemacht mit Animationsprogramm. Ich habe mich immer um meine Kinder selber kümmern müssen. Wir sind nie essen gegangen. Und ich kann mich an Situationen erinnern. Einmal im Urlaub, da sind wir Pizza essen gegangen. Und dann habe ich immer im Vorfeld schon meinen Kindern gesagt, es gibt aber nur ein Getränk. Wer von euch hat mehr als drei Kinder? Kennt ihr das mit diesem, es gibt nur ein Getränk? Du willst es deinen Kindern eigentlich, du willst eigentlich gar nichts sagen, aber du weißt einfach, wenn du nicht sagst, nur ein Getränk, die denken ja auch nicht daran, dass das halt auch so viel Geld kostet. Und dann haben wir einer unserer Söhne, das ist so ein Vieltrinker, das hat er von der Mama, ich bin auch so ein Vieltrinker. Und er war einfach immer schon fertig mit seiner Sprite, bevor die Pizza kam. Ne? Und er hat halt immer gesagt, Mama, kann ich noch eins? Ich habe so Durst. Und natürlich hat er das auch gekriegt, aber ich habe echt immer geschluckt. Und das Witzige ist, die Kinder haben das nicht mitbekommen. Die sagen mir heute noch, wir haben das gar nie mitgekriegt, dass wir wenig Geld hatten. Aber damals, wenn wir da 4 Wochen in unserem Haus gewesen sind, da habe ich aus einem Kilo Hackfleisch, da habe ich 10-mal mindestens Hackfleischsoße gemacht. Oder ich habe eben gar kein Hackfleisch genommen. Es gab einfach auch gar kein Fleisch. Es gab einfach 4 Wochen Nudeln mit Soße, Punkt. Und die Kinder haben aber nie was vermisst. Versteht ihr? Heute, wenn die Kinder mal wieder mitkommen, gehen wir auch mal in eine Strandbar. Und dann dürfen die sich mal einen Cocktail bestellen. Könnt ihr euch nur ansatzweise vorstellen, wie reich die sich fühlen, wenn die in einer Bar sitzen und dann schlucken meine Kinder. Echt, Mama? Ein Cocktail? Ja, dürfen wir? Und das ist so, ich kenne beides und ich bin nicht jetzt glücklicher als zu der Zeit, wo das noch nicht ging. Und auch meine Kinder haben das nicht so erlebt, weil wir nie den Fokus darauf gelegt haben, was haben wir, sondern einfach, hey, wie machen wir es uns mit dem, was wir hatten, am schönsten. Und dann habe ich früher eben alles im Kinder-Secondhand beziehungsweise diese Babybazare gekauft. Und es war nicht so schlimm gewesen, dass man die Sachen nicht neu kaufen konnte. Was soll's, macht ja nichts, ja. Ich habe halt mein Brot selber gebacken, weil ich wollte es halt Vollkorn haben. Und Vollkornbrot kaufen war halt zu teuer, mache ich übrigens heute noch. Ist mir immer noch zu teuer. Aber versteht ihr, was ich meine, ja? Macht Geld glücklich? Ich kenne beides, aber du kannst teure Urlaube haben auf der AIDA und in Luxushotels sein. Du kannst das tollste Animationsprogramm haben und trotzdem bitter enttäuscht nach Hause fahren. Das hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Und klar, ich freue mich auch über Dinge. Ich freue mich auch, wenn ich mir Dinge leisten kann. Ich freue mich darüber, wenn ich nicht jeden Cent 2-mal umdrehen muss. Wirklich, ja. Aber trotzdem achte ich auch das Kleingedruckte, sag ich mal. Ja? Nicht alles so selbstverständlich nehmen. Und also ich bin wirklich auch so, wenn ich spazieren gehe bei uns durch die Weinberge und da liegt eine leere Sprite-Dose, dann hebe ich die auf. Weil ich denke, da liegen 25 Cent auf dem Boden und ich gebe das weg und meistens sammle ich das. Wir haben eine Schule in Afrika, da ernähren wir 256 Kinder mit unserer Liebe-Leichter-Schule und das wird dahin gespendet. Versteht ihr? Ich finde immer so, wer den Cent nicht ehrt und immer nur das Große sieht, auch das, finde ich, hat was mit Glücklichsein zu tun. Und du bist am allerglücklichsten, wenn du weitergibst. Am allerglücklichsten bist du dann, wenn du großzügig bist. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir Schenken noch viel cooler finden, als beschenkt werden, dann bist du wirklich glücklich. Das ist ganz, ganz toll. Großzügigkeit macht zum Beispiel glücklich. Ich liebe es, ja, wenn wir mal irgendwo sind, mein Mann und ich gehen wirklich eigentlich fast gar nie essen, also wirklich sehr, sehr selten. Aber wenn wir mal essen gehen, oder jetzt heute waren wir in Rosenheim und haben... Wo waren wir? Im Santa, genau. Ach, da konnte man so draußen sitzen und dann so in der Sonne und dann Weinschorle und Bier und Weißbier musste mein Mann hier trinken, Bayern und so. Und ich liebe es dann einfach, großzügiges Trinkgeld zu geben. Das macht mich noch viel glücklicher, ja, als selber irgendetwas zu bekommen. Auch das macht glücklich, Großzügigkeit. Ich glaube, dass wir uns ein paar Strategien aneignen können, um glücklich zu sein. Und ich verrate dir mal meine. Ich finde, einer der wichtigsten Strategien, glücklich zu sein, ist, nichts nachzutragen. Anderen nichts nachzutragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du verletzt worden bist. Und ich schlage jetzt hier gerade mal mein letztes Kapitel auf, damit ich weiß, was ich hier auch so reingeschrieben habe. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel enttäuscht werde, und das kommt natürlich hin und wieder auch mal vor, ich bin einfach so ein Typ, ich muss die Sachen sofort klären, ja, ich muss ein klärendes Gespräch führen, ich kann es überhaupt nicht ganz gut ab, wenn so was Komisches im Raum steht, kennt ihr das, wenn so Unausgesprochenes da ist, und ich muss es einfach klären, und dann ist aber gut. Und dann kommt es nicht nochmal auf den Tisch. Und manche von uns, die sind einfach so gut da drin, diese Verletzungen oder diese Sachen, wo anderen einem auf den Fuß getreten haben, kennt ihr das, wenn euch mal jemand so richtig auf den Fuß tritt, zu sammeln, zu sortieren, abzuheften, schön, fein, säuberlich und bei der nächsten Gelegenheit wieder rauszuholen. Wer von euch ist denn verheiratet? Ich finde, das können wir Ehefrauen auch so ganz besonders gut. Ja? Und dann irgendwie, ach ja, ist schon wieder passiert. Ja, und wir tragen das wirklich unseren Männern nach oder auch in anderen Situationen, wir tragen das dem anderen nach. Und ich habe euch mal was mitgebracht, jetzt muss ich mal gerade gucken. Christina, wärst du so lieb, könntest du mal meine Assistentin sein? Bitte. Könntest du bitte mal diesen Aktenordner voller Verletzungen nehmen? Oh, und den auch. Kannst du mal halten, aber so halten, genau, so und den da so drauf, ne? Genau. So. Also ein Riesenordner von Verletzungen, ja, von den Freunden, von den Gemeindemitgliedern, weil es nicht so läuft, wie ich es meine, dann hat der Pastor vielleicht wieder was Blödes gesagt oder die Nachbarin oder der Ehemann und dann gehe ich einfach so hin. Und dann schreibe ich hier immer schön meine ganzen Verletzungen drauf. Also du schreibst das jetzt drauf, Christina, du bist diejenigen, ja? So. Und dann wer hat dich noch verletzt, sag mal?
Die Freundin.
Die Freundin hat sie verletzt. Und dann hat der Uli sowas Doofes gemacht.
Die Arbeitskollegin.
Und die Arbeitskollegin, ganz schlimm. Und die hat, ne, sie führt richtig schön ein Buch darüber. Das ist ihr ganzes, ach komm. Und jetzt nimm mal mit ausgestreckten Armen, jetzt halt es mal so. Okay, und jetzt lauf doch mal hinter mir her. So, und jetzt stell dir einfach vor, ich bin diejenige, die sie verletzt hat. Und da sammelt sie ihre ganzen Verletzungen. Und da läuft der Uli noch und die Arbeitskollegin läuft hier auch noch. Und die Nachbarin und der Pastor. Hast du schon ausgestreckt? Genau. Und schau mal. Genau, du kannst dich jetzt mal da wieder hinsetzen, kannst deine Ordner behalten. Guck mal, kannst ablegen. Nee, weißt du was? Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das ganz symbolisch jetzt. Ihr habt es verstanden, ja? Hey, wenn wir selber diese ganzen Sachen bei uns behalten und es anderen nachtragen, wer trägt denn die Last? Na, ich habe doch nichts davon gemerkt, dass die mir da was nachgetragen hat. Der Uli merkt es doch nicht, wenn die Christina ihm was nachträgt. Die Kinder merken das doch nicht, wenn wir ihnen was nachtragen. Die Arbeitskollegen auch nicht. Die Gemeindemitglieder auch nicht. Das merken wir nicht. Aber du selber, du hast diese Last zu tragen, wenn du sie nachträgst. Und weißt du, was richtig toll ist, Christina? Leg's doch einfach mal ans Kreuz ab. Wenn wir schon ein Kreuz da haben. Schau mal, wie die Last leicht werden kann. Ich finde gerade das Thema Vergebung, das ist ja tatsächlich etwas, was auch nicht immer ganz so einfach ist. Und dann sagst du vielleicht, naja, aber ich bin ja zu Recht auch enttäuscht, weiß ich. Ich bin ja zu Recht verletzt, weiß ich auch. Ich kann das auch nicht vergessen, denkst du vielleicht. Musst du auch nicht. Aber du darfst es trotzdem vergeben. Und du darfst es, ich stelle mir dann immer selber vor, wenn ich selber, und ich bin schon oft echt verletzt worden, und ich stelle mir in so einer Situation dann immer vor, wie oft ich Gott schon enttäuscht habe. Wie oft ich schon nicht richtig gehandelt habe. Stelle ich mir manchmal vor. Und dann bin ich so dankbar, weil ich denke, Alter, krass, ich bin so dankbar dafür, dass ich mit all meiner Schuld und mit all dem, wo ich Gott enttäuscht habe, dass ich immer zum Kreuz gehen kann und dass er immer sofort sagt, vergib. Und ich muss mal hier ein bisschen scrollen. Weil ich gerade nicht weiß, wo ich bin. Macht ja nichts, ne? Was sagst du? Macht nichts, ne? Das kommt davon, mit so einem, ich bin hier mit dem iPad, das ist alles schön, aber ich weiß dann immer nicht, wo ich genau bin. Lass mal eben gucken. Genau, ja. Also dieses Thema, das ist der zweite Schlüssel. Das eine ist anderen nichts nachtragen. Das zweite ist eben vergeben. Und ich habe heute Morgen schon darüber gesprochen, wie gut es einfach tut, anderen zu vergeben und wie wichtig es ist, einfach auch sich selbst zu vergeben. Ich habe euch die Geschichte mit meinem Sohn vorgelesen, ja, und wie man wirklich vielleicht ja auch als Mutter immer das Gefühl hat, es nicht richtig gemacht zu haben. Und das ist das Größte, wenn wir unsere eigene Last abgeben können tatsächlich und diese Vergebung annehmen können. Und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir selber mal hingucken, und selber mal vielleicht auch die Dinge, die bei uns nicht in Ordnung sind, rausholen, auch mal so unsere Vergangenheit klären, auch mal wirklich gucken, hey komm, was ist da vielleicht noch, was ich mir auch selber vergeben muss? Die Beate hat das so nett geschrieben in ihrem Teil von Trau dich glücklich zu sein, kläre deine Vergangenheit. Ein Mann hatte sich einen Scherz erlaubt und in seiner Heimatstadt anonyme Briefe verschickt. Der Inhalt waren 4 Worte. Es ist alles rausgekommen. Die Reaktion löste Erdbeben in der Kleinstadt aus. Mehrere Empfänger flüchteten ins Ausland. Einer zeigte sich selber an und eine Person begann Selbstmord. Weißt du, bei der Bewältigung der Fehler und Schuld unserer Vergangenheit bietet der Glaube einfach so ein riesengroßer Vorteil. Ich habe einmal vor einer Weile eine schwerwiegende Sache gehabt, die ich mit mir rumgeschleppt habe und wo ich auch gedacht habe, Alter, scheiße, wenn das rauskommt, oh, wenn das jemand mitkriegt. Und es war echt was, das hat, also ich habe da wirklich mitgerungen. Und dann weiß ich, dann gab es einfach eine Situation, ich habe diese Situation vor Gott gebracht und ich habe das richtig gemerkt, wie Gott mir diese Last genommen hat und ich diese Erleichterung gespürt habe und ich habe richtig gespürt, wie ich frei geworden bin. Ich habe fast geheult vor lauter Glück und wo ich gedacht habe, Alter, wie krass cool ist das, wenn du selber so eine Vergebung erfährst, ja, dass du wirklich frei bist auch von deinen eigenen Fehlern, von deiner eigenen Schuld. So ein großer Vorteil, wenn wir gläubig sind. Aber es geht auch darum, anderen zu vergeben. Und es gibt dieses Vaterunser, im Matthäus 6, Vers 14 bis 15 gibt es dieses Vaterunser, kennen wir ja alle, auswendig denke ich mal, hoffe ich. Und wenn das Vaterunser vorbei ist, dann gibt es danach noch, also nach dem Vaterunser gibt es noch einen Satz, weiß nicht, ob ihr den kennt. Also es heißt ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn das ganze Vaterunser vorbei ist, dann steht da noch weiter, wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, dann wird unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Krass ist das denn? Das heißt, also Moment mal eben, wenn ich nicht in der Lage bin, anderen zu vergeben, dann kann Gott mir ja auch nicht vergeben. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, das auch nochmal sich bewusst wahrzunehmen, dass Vergebung so ein Schlüssel ist. Und ich habe diese Stelle gelesen und ich meine, ich kenne es ja nun wirklich auswendig und ich habe das gelesen vor zwei Jahren, Karsamstag, also der Tag vor Ostern, habe ich diese Bibelstelle gelesen in meiner Power Hour und ich habe euch heute Morgen ja erklärt, Power Hour, das ist eine Form, wo ich Bibel lese und dann wirklich auch Gottes Stimme höre und Gott sagt in mein Herz hinein, schreib deinem Vater einen Brief. Und ich habe so gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Und wieder, als wenn Gott in mein Herz reinspricht, schreib deinem Vater einen Brief und vergib ihm. Und ich habe mit Gott so gehadert. Ich habe eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Vater gehabt, weil er sehr krankhaft narzisstisch war. Und ich habe es wirklich viele, viele Jahre immer wieder versucht und immer wieder Briefe geschrieben und immer wieder, wir haben uns auch immer mal wieder getroffen, aber eben dann war die Hochzeit unseres Sohnes und da ist es einfach so eskaliert und es war einfach auch wirklich, wirklich schlimm. Und dann habe ich entschieden, es geht einfach nicht mehr, ich muss zu meinem Schutz und auch zum Schutz meiner Kinder den Kontakt abbrechen. Und ich habe ihm vergeben, klar, so innerlich, habe ich gesagt, ich vergebe ihm, aber ich möchte keinen Kontakt mehr. Und 2 Jahre später sagt Gott, schreib deinem Vater einen Brief. Und ich habe so gedacht, Alter, krass, ich will eigentlich nicht mehr, ich will nicht nochmal mit ihm da so Kontakt aufnehmen. Und wieder, schreib deinem Vater einen Brief. Naja, was machst du als gläubige Christin? Machst natürlich das, was Gott dir sagt. Also bin ich hingegangen, habe meinem Vater einen ganz, ganz langen Brief geschrieben. Und das ist halt das Krasse, man liebt ja seine Eltern, auch wenn es schwierig ist. Und natürlich auch unter Tränen. Und ich habe ihm alles geschrieben, warum ich so verletzt war, und habe ihm das aber alles vergeben, habe ihn selber auch um Vergebung gebeten, da wo ich ihn verletzt habe, und habe ihn einfach zur Post gebracht. Und dann kam keine Reaktion, aber ich wusste, ich habe es richtig gemacht. Ich habe das abgegeben. Ich durfte das einfach abgeben. Und habe dann tatsächlich 4 Monate später eine WhatsApp von ihm bekommen, wo er mir geschrieben hat, hallo Heike, ich habe deinen Brief bekommen und ich sehe das auch so. Mehr kam nicht. Und das fand ich sehr krass. Nochmal 2 Monate später bekam ich einen Anruf von seiner Frau. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass er geheiratet hat. Also der hat irgendwie ein Jahr vorher geheiratet. Eine Frau so in etwa in meinem Alter. Genau, sie rief an und sagt, mein Vater wäre mit Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Und dann mein Vater lebte in Köln, und dann bin ich nach Köln gefahren. Und er lag dann eben auch schon auch betäubt und mit ganz vielen Schläuchen. Und ich bin halt hin, ich habe die Bibel mitgenommen, und dann habe ich nochmal gedacht, ich muss nochmal mit ihm klären. Dann habe ich nochmal Vergebung über ihn ausgesprochen, habe selber um Vergebung gebeten. Er war auch kaum ansprechbar, weil die Ärzte haben ihn immer wieder ruhig gestellt, weil er auch sehr wüst war, hat sich immer alle Schläuche raus, also er ist auch sehr wüst gewesen. Aber ich habe einfach diesen Gehorsamschritt nochmal gemacht, bin hingefahren, habe um Vergebung gebeten und habe ihm vergeben vor allen Dingen. Habe ihm die Bibel dagelassen, habe dieses Übergabegebet mit ihm noch, habe es ihm einfach vorgebetet. Und dann bin ich gefahren. Er ist dann aus dem Krankenhaus rausgekommen und ich bin dann eigentlich nur in Kontakt mit seiner Frau hin und wieder gewesen, also nicht so regelmäßig, aber sie hat mir hin und wieder geschrieben, dass es ihm auch schon ein bisschen besser geht. Und ich wollte ihn dann im März 2020 besuchen, weil ich auf einem Frauentag in Iserlohn sprechen sollte. Und weil das eben auf dem Weg gewesen ist, dachte ich, ach komm, besuchst du deinen Vater, versuchst es einfach nochmal. Und es kam nicht zustande, weil da die Pandemie stattfand, und das ist der erste Frauentag, der damals abgesagt worden ist, also bin ich nicht gefahren, konnte ihn damals auch nicht fahren, und im Mai ist er dann ins Krankenhaus gekommen. Auch da durfte ich ihn nicht besuchen, weil wegen der Pandemie, und er lag auf Intensivstation und hat eine ganze Woche lang mit dem Tod gekämpft, bis er dann gestorben ist. Ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Und seine Frau hat mir dann erzählt, dass er wirklich, wirklich mit dem Tod gekämpft hat. Also er scheint so gestorben zu sein, wie er gelebt hat. Und für mich war das so schlimm gewesen als Tochter, weil, wie gesagt, du liebst ja deine Eltern trotzdem. Und dann war die Beerdigung, und dann habe ich echt überlegt, ich habe dann mit der Pfarrerin auch sehr lange gesprochen, ganz langes Gespräch, da kam dann noch plötzlich eine Schwester, die wir da kennengelernt haben, die 3 Monate jünger ist als ich, also sehr chaotische Familienverhältnisse bei uns. Ich habe noch einen Bruder, und wir waren dann alle zusammen bei der Beerdigung, und ich hatte vorher mit der Pfarrerin gesprochen, und dann hat die Pfarrerin zu mir gesagt, wissen Sie, was manchmal gut tut, wenn man einfach keine Gelegenheit mehr hatte, mit dem Verstorbenen zu sprechen, schreiben Sie doch einfach einen Brief und schreiben Sie da alles nochmal rein. Ja, alles das, was Sie Ihrem Vater nochmal sagen möchten, alles das, wo vielleicht Dinge auch noch ungeklärt waren, und schmeißen Sie diesen Brief in das Grab rein. Und dann, das fand ich eine gute Idee. Dann habe ich mich hingesetzt und wollte anfangen zu schreiben. Und dann ist mir nichts mehr eingefallen, weil ich alles geklärt hatte. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so gut, die Dinge zu klären, die Vergangenheit zu klären, die Gegenwart zu klären, mit Menschen Dinge zu klären. Und es war wirklich nichts mehr da. Ich habe alles geklärt. Ja? Ich habe ihm vergeben, ich habe um Vergebung gebeten. Und dann hast du einfach ein reines Herz und dann bist du glücklich. Und mein Papa ist gestorben und ich bin sehr, sehr traurig. Und ich kann nur hoffen, dass er vielleicht auf dem Sterbebett nochmal sein Leben Jesus gibt. Aber ich bin zu sehr Realist und Christ, dass ich weiß, Gott hat das letzte Wort. Aber auch da hat Gott mir Frieden ins Herz gegeben. Weil ich habe die Dinge geklärt. Ich habe sie abgegeben. Und mehr kannst du nicht tun. Ich sage immer, mehr kannst du nicht tun. Genau. Vergangenheit klären, vergeben, ein wichtiger Schlüssel zum Glücklichsein. Ein wichtiger Schlüssel ist eben auch, nicht neidisch sein und sich auch nicht zu vergleichen. Also auch das, finde ich, ist so ein Glücklich-Schlüssel. Habe ich eben schon gesagt, jeder hat was und jeder hat was nicht. Und nochmal eben, worauf richten wir unseren Fokus? Ja, warum sollte ich nicht meiner Freundin, weil sie in ihrem Kleid so fantastisch aussieht, warum soll ich das nicht toll finden? Ich finde meinen Rock auch schön. Ist ein bisschen verknittert, aber es liegt am Koffer. Ja, versteht ihr? Jeder hat was nicht. Und lass doch ruhig mal den anderen das andere und bleib mal bei uns selber. Ich finde es zum Beispiel mal total gruselig, wenn ich in meinem Liebe-Leichter-Kurs, ich habe dann mal so 15, 20 Teilnehmer in meinem Kurs und die kommen ja dann immer auf die Waage und dann sind wir so im Gruppengespräch und wenn dann eine erzählt, oh, ich habe diese Woche 1,8 Kilo abgenommen und dann eine andere sagt, oh echt, schon wieder? Ich habe nur 400 Gramm abgenommen. Und ich denke mal, hä? Was hat sie denn mit ihr zu tun? Ja, bleib doch bei dir selber. Freu du dich doch über deine 400 Gramm. Ja, was macht's denn, ob die andere mehr abgenommen hat? Das ist doch völlig egal. Lass uns doch mal bei uns selber bleiben. Und lass uns vor allen Dingen nicht immer nur glauben, dass alle anderen immer nur 1,4 Kilo abnehmen. Weil die nimmt nämlich in der nächsten Woche ein Kilo zu und hat dann insgesamt auch nur 400 Gramm abgenommen, aber das erzählt sie nicht. Versteht ihr? Oder aber wir gucken uns, und das ist momentan ja auch gerade in dieser Social-Media-Zeit, das ist auch schwierig. Wir gucken uns dann tatsächlich auch bei Instagram oder Facebook oder TikTok oder wo auch immer ihr unterwegs seid, wir gucken uns dann die tollen Fotos von den anderen an, wo sie ach so tolle Urlaube machen. So, und dann ist jemand 2, 3 Wochen, ist irgendwo so richtig cool, keine Ahnung, wo kann man denn gut Urlaub machen? Malediven, so. Ja, Familie ist auf den Malediven und die haben einen total beschissenen Urlaub, ja. Die Frau ist nur am Rumnörgeln, die Kinder sind nur am Rumplärren und dann gibt es diesen einen ganz, ganz tollen Moment, wo die Sonne gerade am Untergehen ist und da machen sie das Selfie, glückliche Familie. Und das, da wird noch ein Filter drüber gesetzt. Und dann wird es gepostet. Und du denkst, Alter, krass, super. Und ich sitze hier in Rosenheim. Obwohl ihr es hier ja auch sehr schön habt, ne? So, glaubt ihr denn, dass ich von mir ungeschminkte Fotos nicht bearbeitet bei Instagram hochlade? Sorry, wer macht denn sowas? Ja, du machst doch nur so vorteilhafte Sachen. Als ich mit meinem Mann im Ahrtal war, Da habe ich ganz viele meine Stories gepostet, weil das meine Freundinnen haben das auch so gefeiert und die wollten das auch gerne sehen und ich wollte andere ermutigen, es uns auch nachzumachen. Und dann habe ich ganz viel immer auch gepostet und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Tatsächlich mit dem Gedanken, hey komm, lass doch mal andere auch ermutigen. Aber natürlich wollte ich nicht da irgendwelche Fotos reinstellen, wo ich blöd aussehe. Ist ja wohl normal. Und dann gab es diese eine Situation, mein Mann hat meistens mit dem Bohrhammer gestemmt, also Boden oder Decke gestemmt und ich habe diese Steine und den Schutt einfach in Eimern und habe es dann einfach zum Container gebracht und ausgeladen. 5 Tage lang, war Knochenarbeit. Und dann habe ich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt, ich sage, weißt du, lass mich doch auch mal stemmen. Und er sagt, du kannst das nicht. Ich sage, doch, ich kann das bestimmt auch, so ne? Emanzipation und so, gib mir mal das Stemmeisen. Und sagt er, du kannst das nicht. Ich sage, ich kann das doch. Naja, er hat mir dann das Stemmeisen gegeben, Decke stemmen. Und dann habe ich gestemmt, also ich glaube so eine Minute habe ich gestemmt. Und dann habe ich so gedacht, mach mal weiter. Ich mache das mit den Eimern, du machst das mit dem Stemmeisen. Und er hatte das gefilmt. Und dann fand ich das natürlich so cool, dass er das gefilmt hat. Und dann habe ich gesagt, schick mir mal das Foto, das poste ich. Und dann sagt er, das wirst du nicht posten. Ich sage, doch, natürlich poste ich das. Nein, sagt er, du wirst das nicht posten. Naja, es ging dann ein paar Mal hin und her. Er hat mir dann das Foto geschickt. Ich habe es nicht gepostet. Warum? Jetzt erkläre ich euch warum. Ich hatte ein T-Shirt an. Und so mit dem Bohrhammer könnt ihr euch vorstellen, das war so schlimm. Es hat so gewackelt, es sah so schlimm aus. Und das habe ich ganz schnell wieder gelöscht. Natürlich poste ich solche Sachen nicht. Ja, aber wir gucken uns natürlich nur diese ganz tollen Sachen aus, wo wir ganz heute habe ich in die Story reingesetzt, wie ich so ganz lässig da mit meiner Weinschorle sitze, so einen schönen etwas, wie nennt man das hier, wie der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist und ich sofort richtig tolles Foto. Ich sage, ja super, das nehme ich, das poste ich. Ja, wenn ich das irgendwie Doppelkinn gehabt hätte oder hier die Speckrolle irgendwo gewesen wäre, dann hätte ich doch das Foto nicht gepostet. So, das heißt, jeder hat was nicht. Leute, lass uns mal nicht neidisch sein. Lass uns einfach mal bei dem bleiben, was wir haben, was wir sind. Das macht uns einfach viel, viel glücklicher, als wenn wir immer nur auf das gucken, was die andere hat. Hat sie nämlich manchmal auch gar nicht. Genau, und dann eben auch Zufriedenheit und Dankbarkeit. Für das, was man hat. Ich habe euch das ja gesagt. Momentan haben wir viel. Und wir hatten Zeiten, da hatten wir echt wenig. Und ich kann mich aber trotzdem erinnern, dass ich glücklich gewesen bin, auch in den Zeiten, wo ich wenig habe und dass ich da dankbar gewesen bin. Und ich weiß noch, unser zweites Jahr auf Sardinien, da haben wir, die Geschichte steht auch im Buch drin, meine Kinder lachen immer schon, wir sagen, du wieder mit deiner Tomatengeschichte. Da haben wir Urlaub gemacht und haben ein Ehepaar kennengelernt. Am Strand, sie war Ärztin und er Rechtsanwalt und ich denke mal, dass die echt richtig dick Kohle hatten und ja, mein Mann halt Pastor, nicht mal voll bezahlt und wir hatten halt nicht so viel. Aber wir haben uns mega gut verstanden und das heißt ja nicht nur, weil jemand viel Geld hat und jemand wenig Geld hat, dass man sich nicht gut versteht, also wir haben uns richtig gut verstanden und dann haben die uns, eingeladen zu sich nach Hause und dann weiß ich noch, ich bin dann bei denen in das Haus reingekommen und dann war so eine große Obstschale und die ganze Obstschale war voller Obst und ich habe nur so gedacht, Alter, krass, wie kann man denn so reich sein, dass man sich so viel Obst leisten kann. Da lacht ihr jetzt drüber. Aber für mich war das ein Phänomen. Ja? Heute habe ich eine Etagere voller Obst. Ja? Aber das war damals, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich unglücklich war. Ich war zufrieden und dankbar für das, was ich hatte. Und dann sind wir einmal mit denen zusammen an einen ganz besonderen Strand gefahren. Wir haben dort gepicknickt und jeder hatte etwas mitgehabt. Und sie macht ihre, die andere Frau, die macht ihre Kühltasche aus und dann holt sie Tomaten raus. Und dann gibt sie jedem Kind eine Tomate. Und ich denke, ey, wie reich kann man sein, dass jeder eine ganze Tomate kriegt. Also wir haben die geviertelt oder halbiert. Jetzt heute ist das eben unsere Tomatengeschichte, unsere Schmunzelgeschichte. Ja? Jetzt haben wir, mein Mann und ich haben jetzt eine ganze Weile Bio eingekauft. Ich halbiere die Tomaten auch schon wieder, weil es natürlich auch teuer ist. Ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir waren null unglücklicher, als wir jetzt sind, obwohl wir uns jetzt locker 2 Tomaten leisten können. Und darum geht es einfach, hey, mit dem, was ich habe, zufrieden und dankbar zu sein, bei sich selber zu sein, nicht so den Blick auf den anderen zu haben. Und ich finde, ich habe so ein paar coole Strategien, was Dankbarkeit angeht. Und zwar einmal, ich habe zu Hause so ein Dankbarkeitsglas oder ich habe von einem meiner Coaches so ganz süße Kärtchen geschenkt bekommen, so Glücksmomente, Dankbarkeitsmomente, wo immer dann, wenn ich einen guten Moment erlebe, schreibe ich das auf und dann mache ich das in dieses Säckchen rein. Ja, und am Ende des Jahres kannst du einfach mal gucken, wie viele Dankbarkeitsmomente du hast. Ich habe das zum Beispiel gemacht, als die Pandemie losging. War natürlich bei mir ist der absolute Gewinneinbruch gewesen, logischerweise. Ich bin ja als Referentin viel im Land unterwegs. 2 Jahre lang ist alles abgesagt worden. Das kannst du dir natürlich vorstellen, dass bei mir viel weggebrochen ist. Und ich habe dann wirklich von Anfang an gesagt, okay, komme ich für Haushaltsbuch und ich komme von wenig, ich kann auch wieder wenig. Dann, das macht nichts, dann tragen wir die Klamotten im Schrank auf, ist nicht so schlimm. Und ich weiß, wie man mit wenig Geld kocht. Das hat mir wirklich gar nicht so viel ausgemacht. Aber 2020 ging noch und 2021 wurde es dann echt ein bisschen kritisch. Und dann habe ich echt mit Gott einen Deal gemacht und habe gesagt, Gott, ich glaube dir und ich vertraue dir und ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss um unsere Versorgung und ich bitte dich, dass du mir jeden Tag ein kleines Wunder schenkst. Habe ich am 1.1. in mein Tagebuch reingeschrieben. Und dann habe ich so ein Dankbarkeitstagebuch und das habe ich geführt und habe da jeden Tag etwas reingeschrieben, wofür ich dankbar sein kann. Im April habe ich aufgehört zu schreiben, weil jeden Tag irgendwas drin war. Und ich habe so gedacht, wie krass ist das denn eigentlich? Jeden Tag war etwas drin, wofür ich dankbar sein konnte. Und es waren manchmal nur so Kleinigkeiten, aber ich glaube, darum geht's, dass wir den Blick bekommen, auch für die Kleinigkeiten. Ihr kennt es vielleicht, wer kennt diese Bohnensäckchen? Ja, wenn du zum Beispiel so ein Säckchen Bohnen mal in deine linke Rock- oder Hosentasche reinmachen würdest, morgens, wenn du aufstehst, und jedes Mal, wenn du für etwas dankbar sein kannst oder wo du einfach sagst, hey, das ist ein besonderer Moment, nimmst du eine Bohne und machst sie in die andere Seite. Du wirst hundertprozentig jeden Abend in der anderen Seite Bohnen drin haben. Es vergeht kein Tag, an dem du nicht auch dankbar sein kannst. Und auch glücklich sein, vielleicht in schwierigen Umständen. Wir erleben ja momentan auch schwierige Umstände. Und ich weiß nicht, wie es den Familien geht, die jetzt gerade aus der Ukraine kommen. Es sind ja viel auch Frauen mit ihren Kindern. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Und sicherlich haben die gerade ganz, ganz viel verloren. Und dann ist so die Frage, können die eigentlich glücklich sein? Dürfen die eigentlich glücklich sein? Und ich glaube, dass die mit viel Trauma auch hierher kommen, ja? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie nicht nur um diesen Schmerz kreisen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Fokus nicht nur in diese Situation geht, sondern, und dafür seid ich, und ich weiß, dass hier, glaube ich, auch, ich glaube, hier kommen auch welche an, ne? Bei euch kommen auch welche an, ja. Und ich glaube, dass es gut ist, ja, dass man mit diesen Familien auch normalen Alltag lebt. Weil das braucht die Seele auch. Die Seele braucht auch den normalen Alltag. Die Seele braucht auch dieses mal losgelöst sein vom Krieg, dieses losgelöst sein vom Verlust, dieses losgelöst sein von dem, was gerade um mich herum passiert. Sonst behalten die das Trauma für immer. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass die auch Freude erleben, auch in der schwierigen Situation. Ich weiß, als unser Sohn damals gestorben ist, das war für uns ja eine ganz, ganz schlimme Situation. Und wir haben viel, viel, viel geweint und wir haben viel getrauert. Und ich bin morgens mit dem Gedanken aufgestanden und dachte, mein Kind ist tot. Und ich bin abends mit dem Gedanken eingeschlafen, mein Kind ist tot. Und ich habe teilweise stundenlang ununterbrochen geweint. Aber glaubt ihr, dass ich das nicht überlebt hätte, wenn ich da nicht ab und zu mal rausgekommen wäre, ab und zu mal normal hätte wieder leben können? Und dann waren wir eingeladen auf ein Gospelkonzert und dann habe ich echt überlegt, darf ich da wirklich hingehen, obwohl ich eigentlich in Trauer bin? Und ich bin dann doch hingegangen, weil unsere Freunde haben uns, die haben uns überredet, dass wir mitkommen. Und dann habe ich dieses Gospelkonzert richtig genießen können. Und ich habe für einen kleinen Moment mal abgeschaltet. Und ich bin dann raus und wir waren dann mit den anderen auch so zusammen. Und dann habe ich richtig einmal richtig laut gelacht. Und in dem Moment, wo ich gelacht habe, habe ich mich richtig erschrocken. Und dann habe ich so gedacht, was sollen jetzt die Leute denken? Oder wieso lache ich jetzt? Ich darf jetzt gar nicht lachen. Ich muss eigentlich ja nur weinen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann habe ich, ich bin mit dieser Situation fast gar nicht fertig geworden. Und dann hat mir ein weiser Freund mal gesagt, weißt du was? Dein Sohn ist gestorben und du kannst das nicht rückgängig machen. Aber du lebst ja trotzdem weiter und du lebst auch für deine anderen Kinder weiter und du lebst auch für deinen Mann weiter und du lebst auch für dich weiter und du darfst auch wieder glücklich sein und du darfst auch diese Momente genießen. Wir machen unsere Seele sonst kaputt. Und deswegen ist es immer eine Entscheidung, auch glücklich zu sein. Glücklich zu sein ist nichts anderes als eine Entscheidung, auch in den ganz, ganz schwierigen Situationen. Und glücklich sein ist vor allen Dingen auch ein Leben im Hier und Jetzt. Dieses Hier und Jetzt hat ja immer so ganz leicht buddhistische Züge, aber ich glaube, das ist es einfach gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, in der Vergangenheit geht nicht, in der Zukunft geht auch nicht. Jetzt ist der Moment. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, dass heute ein ziemlich besonderer Tag ist. 12. März 2022, weißt du, was heute ist? Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Der 12. März 2022 ist der einzige 12. März 2022, den du jemals erleben wirst. Dieser Tag kommt nie wieder. Dieser Augenblick hier heute Abend kommt nie wieder. Und wie oft sind wir schon mit unseren Gedanken beim Morgen? Wie oft sind wir mit unseren Gedanken bei gestern? Aber das Leben findet jetzt statt, jetzt, in diesem Moment. Und ich habe gerade den den letzten, vorletzten Roman von den sieben Schwestern gelesen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die sieben Schwestern gelesen hat, von Lucinda Riley. Wirklich, hast du die verschwundene Schwester schon gelesen? Ja, mach mal. Sehr, sehr, sehr spannend. Genau, und was richtig krass ist, also was wirklich krass ist, das ist eine ganz bekannte Schriftstellerin, die Lucinda Riley. Und die hat eben ein Romanband geschrieben, Die sieben Schwestern. Und jetzt war diese verschwundene Schwester, das war die letzte Schwester. Und damit endet diese Buchreihe nicht. Es wird einen letzten Roman geben, wo es um den Vater geht. Und die Lucinda Riley hat letztes Jahr im Frühling den letzten Roman rausgebracht. Und 3 Monate später ist sie gestorben an Krebs. Und was ich ganz krass finde, ist, dass sie hat schon angefangen, den letzten Roman zu schreiben, und sie hat ihrem Sohn die ganze Geschichte erzählt, und der Sohn schreibt es jetzt fertig. Wir müssen ein ganzes Jahr warten, bis dieses Buch rauskommt. Genau, also es ist eine sehr berührende und besondere Geschichte. Aber sie hat einen ganz tollen Satz gesagt, und das ist so vielleicht auch so mit ihr letzter Satz gewesen. Und zwar hat sie gesagt, durch den Schmerz und die Freude, die ich auf meiner Reise erlebt habe, habe ich die wichtigste Lektion gelernt, die uns das Leben schenken kann. Der Moment ist alles, was wir haben. Der Moment ist alles, was wir haben. Und ich weiß nicht, kennst du diesen Gedanken? Und damit schließe ich jetzt ab. Wenn ich das erstmal hinter mich gebracht habe, wenn ich das erstmal erreicht habe, und während wir darauf warten, die Dinge so hinter uns zu bringen oder zu erreichen, verpassen wir das Dazwischen. Und das Dazwischen, das ist unser Leben. Der Weg ist das Ziel. Das ist ein Zitat von Konfuzius. Das sehe ich nicht so. Ich finde, ein Ziel ist ein Ziel. Aber den Weg zum Ziel finde ich genauso wichtig, denn zwischen unseren Zielen findet das Leben statt. Wenn ich erst einmal die Schule beendet habe, sagt die Schülerin. Wenn ich erst einmal volljährig bin, sagt der Teenager. Wenn ich erst einmal den richtigen Partner habe, sagt der Single. Wenn ich erst einmal Kinder bekomme, sagt die junge Frau. Wenn die Kinder erst einmal im Kindergarten sind, sagt die junge Mutter. Wenn endlich mal Urlaub ist, sagt die Angestellte. Wenn ich endlich mal abgenommen habe, sagt die Mollige. Wenn ich mir endlich das neue Auto leisten kann, sagt die Sparende. Wenn die Schulden erst mal abbezahlt sind, sagt die Verschuldete. Wenn die Kinder erst einmal aus dem Haus sind, sagt die in der Lebensmitte. Wenn ich erst einmal in Rente bin, sagt die, die ein Leben lang auf das Glück gewartet hat. Ich glaube, das Leben im Hier und Jetzt keine fernöstlichen Wurzeln hat. Es ist eine Entscheidung, das Leben mit allen Facetten bewusst wahrzunehmen. Das Gute wie das Schlechte gehört dazu. Und die Tage vergehen so oder so. Glücklich vergehen sie schöner. Und ja, auch nicht alle Tage sind Glückstage. Auch bei mir nicht. Und ich mache mir auch manchmal Sorgen, und ich weine auch manchmal, und ich verzweifle hin und wieder auch mal, und ich bin auch manchmal genervt, und ich bin hin und wieder auch mal gestresst, aber ich bin trotzdem glücklich, denn glücklich zu sein, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, eine Entscheidung, die wir treffen können täglich und stündlich, auch in unserer Herausforderung. Amen.
Liebe Heike, vielen Dank für den Abend. Also ich glaube, euch geht es auch so wie mir. Dir kann man richtig gut zuhören. Das sind so viele Sachen, die mich jetzt wieder angesprochen haben. Genau, danke, dass du auch Bücher schreibst. Ich habe noch keins von dir gelesen, aber werde ich jetzt bald. Okay, da werden wir helfen können. Genau. Du hast ja heute schon einen Geschenkkorb von uns bekommen, aber ich glaube, du kriegst jetzt einfach nochmal einen dicken, fetten Applaus von uns. Und ein dickes Danke, genau, dass du all das, was dich in deinem Leben so bewegt hat oder vielleicht auch noch bewegen wird, dass du das mit uns teilst und uns da auch weiterhilfst. Genau, danke. Ich möchte, unser Abend geht jetzt zu Ende. Genau. Wer danach einfach noch vielleicht jemanden sucht, wo er über irgendwas reden möchte oder beten möchte, was ihn jetzt angesprochen hat, kann natürlich zu seiner Freundin gehen, mit der er sie gerade heute da ist, oder zu uns mit den lila Tüchern oder vielleicht auch zur Heike gehen. Genau, also ihr müsst da nicht mit euren Gedanken nach Hause gehen. Und ich möchte auch noch einen kleinen Ausblick geben, und zwar vorbereitet. Erstmal vielen Dank auch an die Gemeinde, an die Gemeindeleitung, dass wir das hier machen dürfen, dass wir die Heike einladen dürfen und morgen ja auch noch was von dir haben. Genau, sage ich jetzt in die Richtung ein bisschen. Und möchte jetzt noch einen Ausblick geben, und zwar mir von den lila Tüchern. Wir bereiten ja den, meine Freundin lacht jetzt, genau. Wir bereiten oder versuchen das in regelmäßigen Abständen, einen Abend für Frauen vorzubereiten. Genau, und den nächsten Abend, den haben wir am 12. April, also schon relativ bald, in einem Monat. Und da treffen wir uns zum Kreativsein, zum österlichen Basteln. Also es soll wieder eine Kartenwerkstatt sein. Genau, also wer da Lust hat, darf gerne kommen oder auch wen mitbringen. Und im April sind wir sogar recht aktiv. Da treffen wir uns sogar am 26. April gleich nochmal, und zwar zu einem Kinoabend. Und dieser Kinoabend ist aber nicht alleine zu sehen, sondern soll eine Vorbereitung sein auf ein Wochenende, das danach kommt. Weil vom 6. bis 8. Mai haben wir in der Gemeinde die Gabi Wendland eingeladen. Und also ich kenne die Gabi noch nicht so richtig, ich habe nur einiges schon von ihr gehört. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Und der Kinoabend soll eigentlich schon eine Vorbereitung auf dieses Wochenende sein. Weil die Gabi Wendland, die hat eine Arbeit, wo sie sich sehr stark für Frauen einsetzt, die ja, in der Prostitution sind, also da reingerutscht sind, dahin gezwungen wurden, ihr Schicksal sie dahin gebracht hat. Und gerade wir hier in Rosenheim, ich habe da persönlich leider nicht so den Blick dafür, aber ich hoffe, dass wir da mehr einen Blick dafür kriegen. Wir in Rosenheim, da ist das wirklich ein ganz großes Thema für viele Frauen hier, weil wir so in Grenznähe sind, weil wir, obwohl wir so eine kleine Stadt sind, ein sehr ausgeprägtes Rotlichtmilieu haben. Und darum wird es auch, ich denke unter anderem, aber sehr stark an dem Wochenende gehen. Genau, also da möchte ich auch schon für einladen. Genau, der Film heißt Unbezahlbar. Ist ein Film, ich habe mir schon mal angeschaut, den man wirklich auch gut verkraftet und wirklich gut anschauen kann und trotzdem in diese Richtung, wo man einfach mal drüber nachdenkt. Genau. Und da möchte ich noch auf was hinweisen, das ist jetzt nicht nur für Frauen aus unserer Gemeinde, sondern allgemein für alle Frauen, die jetzt vielleicht zuschauen oder auch die hier sind. Für den Informationsfluss, wenn ihr einfach Lust habt, zu diesen Frauenabenden dazuzukommen, ist der beste Informationsfluss tatsächlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe zu sein. Also ich denke, jeder, der hier ist, ist jetzt nicht einfach zufällig hier, sondern wurde eingeladen oder so. Sprecht die Person an, wenn es euch interessiert, da reinzukommen, dann kriegt ihr darüber die besten Informationen, wann einfach wieder was ist bei uns, und könnt dann entscheiden, ob es euch anspricht oder nicht. Genau. Und ich möchte jetzt den Abend auch noch abschließen mit einem Segen, und traditionell bitte ich euch wirklich, da aufzustehen, dass wir den Segen empfangen können auch. Und zwar habe ich euch den aaronitischen Segen mitgebracht. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und mit dem Frieden entlassen wir euch jetzt in den Abend, in die Gespräche, und freuen uns auf ein Wiedersehen.